Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Können Sie jetzt glaubwürdig zum Beispiel die Pressefreiheit in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Ungarn, verteidigen?
Ich habe das ja gerade getan, auch bei dieser Reise in der arabischen Welt, und habe dort vor Studenten und Studentinnen gesagt, das ist schmerzhaft. Das ist für die Betroffenen schmerzhaft. Das kann für die Familien sehr schmerzhaft sein. Das ist eben auch dann der Preis der Popularität, der Bekanntheit, der Öffentlichkeit, dass man Dinge offenbaren muss, wo viele andere sagen, das würde ich doch niemals offenbaren. Ich möchte doch niemals, dass das über meine Stiefschwestern, Kinder, Verwandten, Geschichten in der Zeitung stehen. Und wir müssen auch aufpassen, dass überhaupt noch Menschen bereit sind, sich dieser Sache auch im Internet, wenn Sie da sehen, was da über meine Frau alles verbreitet wird an Fantasien, dann kann ich nur sagen, da müssen wir doch auch sehen, dass die Menschen noch bereit sind, sich der Öffentlichkeit zu stellen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Insofern ist das ein schwieriges Feld.
Offenbar auch ein sehr schwieriges Feld für Medien, die über diese Fantasien berichteten, von denen hier der damalige Bundespräsident Christian Wulff ungefragt und aus Zurückhaltung nicht ausdrücklich nachgefragt in einem Interview mit ARD und ZDF am 4. Januar 2012 erzählte. Auch für das Radio 1 Medienmagazin hatte ich über diesen Satz zwei Tage später mit dem Interview- und ARD-Hauptstadtstudiochef Ulrich Deppendorf gesprochen. Ich hatte die Frage geäußert, ob der Bundespräsident möglicherweise damit und durch unveröffentlichte Zeitungsartikel erpressbar sei.
Es gibt viel Gerüchte, es gibt nichts an Beweisen, gar nichts. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass andere Blätter da etwas haben, was angebliche Fantasien angeht. Ich glaube, das Kapitel können wir beenden.
Ulrich Deppendorf hatte recht. Allerdings für die Frau des Bundespräsidenten AD ist das Kapitel noch nicht zu Ende. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht heute in ihrer Wochenendausgabe den Ursprung der Gerüchte und gleichzeitig wird bekannt, dass Bettina Wulff gegen Günter Jauch und Google juristisch vorgeht. Darüber gleich mehr im Interview mit dem SZ-Journalisten Hans Leyendecker. Außerdem versuchen wir die Frage zu klären, welche Vision von der digitalen Zukunft hat die Kunst? Wie kann man zum Beispiel Radiomacher am besten ehren? Und wie neutral ist die Netzneutralität noch? Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und damit sind wir hier im Radio 1 Medienmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg mitten im Thema. Kurze Rückblende, 18. Dezember 2011, das erste in der ARD.
Jetzt fragt sich jeder, ob da noch mehr kommt, ob beispielsweise es auch Beziehungen, Hilfen, Unterstützung zum Beispiel seines Freundes Carsten Maschmeyer gegeben hat. Und besonders interessant finde ich, die Berliner Zeitung schreibt gestern, Herr Blome, Christian Wulff hatte die mächtigste Kraft des politisch-medialen Komplexes der Republik gegen sich, die Bild-Zeitung. Und weiter, am Donnerstag setzte Bild-Chefkolumnist Franz Josef Wagner nach, Zitat, lassen Sie die Hosen runter, stellen Sie sich vor die Presse, sagen Sie uns, wer Sie sind, Zitat Ende. Wenn Wulff nicht bald folge, so wurde in Berlin gemunkelt, könne das Blatt mit einer Geschichte über das frühere Leben Bettina Wulffs aufwarten. Angeblich verfügt die Redaktion über Informationen, die bisher auf Weisung von ganz oben nicht gedruckt werden dürfen, aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja, zwei Sätze. Einen in Wahrheit. Das ist kompletter Quatsch. Und es tut mir wirklich leid, dass die Berliner Zeitung, die mal eine gute Zeitung war, so einen Unfug schreibt.
Völlig aus der Luft gegriffen.
Vollkommen.
Haben Sie denn noch etwas in der Schublade?
Wir recherchieren weiter in der Frage, ob der Bundespräsident über zum Beispiel alle Urlaubsreisen akkurat, die er gehabt hat, Auskunft gegeben hat, um das Bild oder besser gesagt der Frage weiter nachzugehen, hat womöglich, und den Punkt hatten wir eben schon einmal, da jemand über seine Verhältnisse gelebt, obwohl er ja nicht wirklich schlecht verdient hat.
Günter Jauch im Gespräch mit dem stellvertretenden Bild-Chefredakteur Nikolaus Blome. Das war 17 Tage, bevor der damalige Bundespräsident Christian Wulff über verbreitete Fantasien seine Frau betreffend selbst in einem Nebensatz erzählte. Nun wehrt sich die Gattin des Bundespräsidenten AD, Bettina Wulff, und ging juristisch gegen Jauch vor und gegen Google wegen einer technischen Ergänzungsautomatik, die ihren Namen bei der Sucheingabe mit dem Rotlichtmilieu in Verbindung bringt. Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung hat sich die Mühe gemacht und die Herkunft der Fantasien recherchiert. Erkenntnis Nummer 1, die Internetfantasien sind konkret Parteifantasien. Ich fragte ihn vor der Sendung, woher diese kämen und mit welchem Ziel?
Sie kommen mit dem Ziel, Wulff zu schaden. Ich glaube, sie haben nicht mal so sehr ihr gegolten, sondern man wollte ihn schaden. Die Ursprungsquelle sind Leute der CDU in Niedersachsen gewesen. Und dann hat es Blogger gegeben, die diese frei erfundenen Geschichten aufgegriffen haben, die immer weiter aufgeblasen haben, bis daraus dann das Gerücht wurde, sie habe als Prostituierte in einem Chateau in Osnabrück gearbeitet, in einem Chateau in Hannover, sie sei im Escort-Service gewesen, alles frei erfunden, sie hat eine eidesstaatliche Versicherung gemacht. An diesen Behauptungen, an diesen Gerüchten war nie was dran.
Welchen Anteil haben nun die klassischen Medien, also Sie haben Blogger angesprochen, ja, die klassischen Medien bei der Verbreitung der Verleumdung, also Stern und Berliner Zeitung sind ja inzwischen zurückgerudert. Ja. Wo wurden
auch andere sind zurückgerudert, ne, die haben immer dieses Gemunkel gebracht, da gibt es irgendwas und das war auch in der Wulff-Affäre der springende Punkt, dass es Leute gab, die bedeuteten, na, das mögen ja hier Kleinigkeiten sein, aber da gibt es viel, viel Furchtbareres und es weigern sich im Moment noch, die Chefredaktion das freizugeben. Das ist alles erfundenes Zeug. Also jeder, der geglaubt hat, er hätte dies belegen können, hätte den Rufmord zu Papier gebracht und wäre damit auch mit Klagen überzogen worden.
Wo wurden Ihrer Einschätzung nach Fehler gemacht? Also Gerüchte zu verbreiten, wenn sie in einen Kontext gebracht werden, ist ja erstmal nur die Beschreibung eines Umstands.
Ist, ja, Fehler. Ich meine, es ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dass Sie über eine junge Frau sagen, dass sie sei Prostituierte gewesen. Dass Sie über die First Lady sagen, sie sei Prostituierte gewesen. Damit wollte man sicherlich ihm vor allem schaden, aber der Fehler, finde ich, ist auch kein Begriff, der diese Ungeheuerlichkeit richtig umreißt. Das heißt, obwohl es nichts gibt, wird das normale Stammtischgetratsche, das wir kennen über Jahrhunderte, wird auf einmal von einer Jagdgesellschaft aufgenommen und man sucht die neueste Denunziation und kommt dann wieder auch im politischen Berlin hin und sagt, haben Sie schon im Internet gelesen, ist doch interessant. Also dieser Voyeurismus, dieses Teilhaben wollen an einer Jagd, dieses Teilhaben wollen an der scheinbaren Entblößung, das ist, glaube ich, auch ein Gesellschaftsphänomen. Wir haben, glaube ich, nochmal eine Veränderung der Jagdgesellschaft, die es immer gegeben hat, dass man irgendjemand als Opfer haben wollte. Man sucht jetzt die Denunziation, um sie nochmal anzureichern.
Aber halten Sie die Klage gegen Günter Jauch für angemessen? Denn er hat ja die eigentliche Problematik überhaupt nicht angesprochen.
Doch. Also die Klage, er hat auch gestern Abend erklärt, oder sein Anwalt hat erklärt, dass sie eine Unterlassungserklärung abgeben werden. Das hat er im Mai noch abgelehnt. Durch Jauch ist es gewissermaßen salonfähig, gesellschaftsfähig geworden. Dieses ganze Gemunkel, Sie können es auch an den Klicks sehen. Vor dieser Sendung am 18. Dezember, die eben die Hörer gehört haben, war dies mehr oder weniger eine Internetgeschichte. Die Berliner Zeitung ist auch relativ isoliert. Jauch hatte ja das, was in der Berliner Zeitung war, aufgegriffen. Aber es war plötzlich irgendwie geadelt. Ich glaube, also da kann ich Frau Wulff in ihrem Zorn auch verstehen, dass jemand, der die Reputation von Jauch hat, die hatte er und die hatte auch zu Recht, dass jemand dieses dann aushilfsweise weiter verbreitet. Und es gibt sogar Google-Stellungnahmen, da bezieht sich Google auch auf Jauch.
Ja, aber glauben Sie, dass eine Google-Automatik Begriffe bei der Sucheingabe zu ergänzen auf Grundlage bereits gemachter Suchanfragen, dass das juristisch zu bekämpfen ist?
Also es gibt ja in vielen Ländern diesen Punkt. Also es gibt es in Japan, es gibt es in Frankreich. Das ist ja ein Phänomen, wenn ich Ihren Namen eingebe, Herr Wagner, und dahinter dann noch ein P und dann kommt Prostitution, dann werden Sie auch irgendwo sagen, es kann nicht wahr sein, dass es so eine Buchstabenkombination gibt. Und Google ist fast Monopolist und ich glaube auch Google wehrt sich immer mit dem Hinweis, das sei alles Zensur, dass man da keinen Filter einbauen könne. Wer sowas zulässt, muss auch sehen, dass es wieder rauskommt. Das ist also.
Nein, ich meine nicht, dass Google vielleicht da sagt, ja, wir werden das machen, sondern inwieweit sowas juristisch bekämpfbar ist, justiziabel ist.
Justiziabel ist es ja. Also es sind ja falsche Tatsachenbehauptungen, die mit Hilfe von Google auf den Weg gebracht werden. Das ist sozusagen der Rechtsstreit. Ob bei dieser Autocomplete-Geschichte am Ende was rauskommt, ich glaube, das ist juristisch, in Deutschland ist das Neuland. In anderen Ländern, in Frankreich hat es Klagen gegeben, auch in Bezug auf Hollande. Da ging es um die Frage, wenn man dessen Namen eintickte und ein J, dann kam da Jude. So, und da haben sich verschiedene Gruppierungen zusammengetan, um dagegen Google vorzugehen. In Japan gibt es Ähnliches. Das ist ein weltweites Problem, dass die Leute, die auf der Suche nach Denunziation sind, einen bestimmten Begriff dann favorisieren und wenn sie es dann eingeben, stoßen sie dann auf das, was die Denunzianten gemacht haben.
Haben die Initiatoren, die sozusagen die ganze Geschichte ins Rollen gebracht haben, weil sie Christian Wulff und seine Frau schaden wollten, haben die jetzt nicht auch mit Konsequenzen zu rechnen?
Ja, es gibt ja Klagen gegen ganz viel. Also Bettina Wulff hat nach unserer Zählung bisher 34 Unterlassungsverpflichtungen erwirkt. Google und Jauch sind jetzt neu auf dieser Liste. Es wird sicherlich weitere geben. Das ist ja ein Prozess, der nach dem Auszug aus Schloss Bellevue erst begonnen hat. Den hat die Öffentlichkeit so nicht mitbekommen, aber es ist relativ weit ausgreifend. Auch in Österreich gibt es solche Geschichten, in anderen Ländern. Also ich glaube, da sind wir erst am Anfang dieses Feldzugs.
Meint Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung, die ganze Geschichte dann in der heutigen Wochenendausgabe. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin vom 8. September 2012. Ich will Ihnen eine dpa-Meldung von heute Nachmittag nicht vorenthalten. Nochmal zu der Problematik, die Sie eben gehört haben im Gespräch mit Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung. dpa schreibt, TV-Moderator Günter Jauch hat sich gegen Vorwürfe verteidigt Ende 2011 in seiner Talksendung Gerüchte über das angebliche Vorlieben von Ex-First Lady Bettina Wulff verbreitet zu haben. Er wolle einen Anspruch auf Unterlassung aber anerkennen, um den Rechtsstreit zu beenden. Ich habe niemals über Frau Wulff eine falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt, sondern lediglich aus einem Artikel der Berliner Zeitung zitiert, sagte Jauch am Samstag in einer über seinen Anwalt Christian Scherz herausgehenden Erklärung in Berlin. Wer daraus eine Herabsetzung von Frau Wulff konstruiert, liegt daneben, betonte Jauch im Rückblick auf die Sendung am 18. Dezember vorigen Jahres. Er habe aber kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff und Scherz erläuterte, er habe Wulffs Anwalt Gernot Lehr mitgeteilt, dass ein Anspruch auf Unterlassung aber anerkannt werde. Zitat, ich habe, um die Sache zu beenden, Herrn Lehr geschrieben, dass wir den Anspruch anerkennen, ohne ein Fehlverhalten damit einzuräumen, sagte Scherz. Und Online-Medien, auch zum Beispiel Spiegel Online, spekulieren, dass diese ganze Debatte jetzt deswegen entsteht, weil möglicherweise eine Buchveröffentlichung von der Ex-Bundespräsidentengattin, wenn man so will, angekündigt ist. Damit weiter in unserer Thematik hier im Medienmagazin, natürlich zum Netz, zu diesem Internet, das voller Gefahren lauert, aber eben nicht nur, denn die Digitalisierung ist ja, wie wir alle feststellen, im Alltag angekommen. Über 20 Millionen Deutsche besitzen ein Smartphone, also ein internetfähiges Handy, und fast 80% aller deutschen Haushalte schauen inzwischen digital fern. Tendenz steigend. Das ist ein Ergebnis des Digitalisierungsberichtes der Landesmedienanstalten, der auf dem Medienkongress auf der Internationalen Funkausstellung Anfang dieser Woche vorgestellt wurde. Doch was Medienwächter und Technikbranche freut, ist für manch einen ein Horrorszenario, die totale digitale Vernetzung der Welt. Wird es dazu kommen und wie könnte es überhaupt aussehen? Von keinen geringeren als Bestsellerautor Frank Schätzing und Regisseur Tom Tykwer hat man sich auf der IFA dazu Antworten erhofft, denn gerade Zukunftsszenarien aus Filmen und Büchern nehmen oft die Wirklichkeit vorweg. Und so fragt man sich, sind Autoren und Regisseure gar die eigentlichen Erfinder der Zukunft? Ich sage nur Star Trek mit dem Communicator. Meine Kollegin Vera Linz hat sich der Sache angenommen, den Digitalisierungsbericht studiert und den digitalen Zukunftsszenarien gelauscht. Bevor wir jetzt vielleicht zu letzterem kommen, Vera, vielleicht erstmal zu den Tatsachen. Der Digitalisierungsbericht analysiert ja alljährlich, wie viele Haushalte Fernsehen zum Beispiel schon digital oder noch analog sehen. Wie ist vielleicht der aktuelle Stand?
Ja, es gab einen großen Sprung nach vorn durch die Abschaltung der analogen Satellitenverbreitung im Frühjahr dieses Jahres, sodass wir jetzt also zwei Verbreitungswege haben, die komplett digital sind, Satellit und Terrestrik. Und in der Summe sehen jetzt fast 80% aller Haushalte digital fern. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Problemkind ist wie in den Jahren zuvor immer noch das Kabel. Da schaut nur knapp die Hälfte der Haushalte digital fern. Da müssen auch noch die Anreize für die Zuschauer erhöht werden, umzusteigen. Ein Vorschlag von Hans Hege, Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, lautet, auf die Grundverschlüsselung der digitalen Privatsender vielleicht zu verzichten. Interessant ist an diesem Bericht, dass auch erfasst wurde, wie viele Haushalte Smart-TV haben, nämlich rund 16%. Und da, wie wir in der letzten Sendung letzte Woche schon gesagt haben, nur wenige das Gerät auch tatsächlich ans Internet anschließen, sind es gerade mal insgesamt rund 9% aller deutschen Haushalte, die Smart-TV also überhaupt nutzen. Also noch relativ wenig. Ich habe Hans Hege gefragt, was er denkt, woran das liegen könnte.
Es liegt daran, dass zwar der Internetanschluss jetzt immer mehr in Haushalten, ja, da ist er bei hundertprozentige Internetanschluss. Trotzdem, also haben vielleicht einige ein Fernsehgerät neu gekauft und dann müssen sie ihre WLAN-Kennung eingeben. Und also es ist schon etwas mehr zu tun. Es ist nicht einfach Kabelsteckdose rein und das Internet ist da. Also das wird den einen oder anderen noch abhalten. Und dann ist die Attraktivität der Angebote, kann sicher noch zunehmen.
Also Content is King, wie man so schön sagt. Über die Inhalte sollen die Leute sozusagen gelockt werden.
Gibt es denn überhaupt nächste Schritte der Digitalisierung?
Ja.
Wie geht es weiter? Ich meine, mehr als digital geht ja nicht, momentan zumindest.
Naja, wir haben eben noch die Kabelentwicklung, das muss noch digital werden. Dann bleibt das Thema Radio, hat jetzt mit Fernsehen nichts zu tun, aber ist immerhin auch ein großes Thema.
Das Debakel hatten wir in der letzten Sendung.
Genau. Und bei der Terrestrik wird es bald gehen um den Umstieg auf DVB-T2. Dazu hören wir nochmal Hans Hege.
Und das Thema HD erreicht natürlich auch DVB-T. Also heute können wir ja keine HD-Programme über DVB-T übertragen. Und eine der Fragen ist natürlich, gibt es eine Nachfrage? Wollen die Haushalte das? Das könnte man technisch machen. Das ist auch vorgeführt worden während der IFA. Also die Technik ist da, aber sie bedeutet eben, das ist die schmerzliche Nachricht, wieder neue Geräte. Und die Frage ist dann auch, sagen wir, wann ist der richtige Zeitpunkt oder gibt es den überhaupt, dass die Verbraucher wieder auf eine nächste Technologie umsteigen? Das ist im Bereich der Unterhaltungselektronik immer ein bisschen schwieriger als bei Computern, die man dann per Software-Download auch upgraden kann. Das ist im Fernsehen schwieriger, da braucht man meistens ein neues Gerät.
Ja, und das ist genau das Problem. Also wer jetzt sowieso ein kaputtes hat, wird sich da nicht lange fragen müssen. Aber entscheidet man sich richtig, wenn man jetzt ein Gerät kauft für die Technologien der Zukunft? Und du warst ja auf einer Veranstaltung der totalen Vernetzung, digitalen Vernetzung, die das zumindest thematisiert hat. Da waren auch Bestsellerautor Frank Schätzing, den wir heute schon mal bei Radio 1 gehört haben, und Regisseur Tom Tückwer. Menschen also, die mit Zukunftsszenarien aus Filmen und Büchern die Wirklichkeit ja interessanterweise vorwegnehmen. Kommen die da einem nicht, sagen wir mal, entgegen dadurch, dass sie es so schön fantasievoll verpacken, dass man keine Zukunft hat dafür?
Dass man keine Angst vor der Zukunft hat, meinst du?
Ja, natürlich.
Ja. Zukunft haben wir schon. Man hat sich ja auf der Veranstaltung so ein bisschen Antworten erhofft. Ne? Also, dass da so ein bisschen ein Szenario entworfen wird und so. Und das ist allerdings nicht passiert. Also Frank Schätzing sagte ganz salomonisch, Zukunft ist ein großer, leerer, gestaltbarer Raum. Und damit erlöschte also jede Hoffnung im Publikum auf irgendeine Prognose für die digitale Zukunft. Also wer sich das erhofft hatte, Fehlanzeige. Er sagte, seine Geschichten seien nur Vorschläge. Allerdings, was interessant ist, er räumte ein, dass er selbst überrascht gewesen sei über die prognostische und damit ja auch hilfreich Wirkung seines Bestsellers Der Schwarm zum Beispiel. Als nämlich im Dezember 2006 in Thailand dieser verheerende Tsunami ausbrach, war Schätzing plötzlich ein gefragter Interviewpartner, wie du dich vielleicht auch noch erinnerst.
Ich habe gar nicht verstanden, was die von mir wollten. Bis mir klar wurde, dass ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt derjenige in Deutschland war, der das meiste über Tsunamis wusste. Und kriegte dann jede Menge Briefe. Und es ist tatsächlich so, ich habe 60, 70 Briefe zu Hause liegen von Leuten, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, ohne das Buch würden sie nicht mehr leben. Und das ist der absolute Hammer.
Ja, und es ist ja nichts Neues. Du sagtest schon Stichwort Star Trek, dass Fiktion Realität vorwegnimmt. Erst unlängst zog ja Samsung Stanley Kubricks Odyssey im Weltraum
genau,
als Beweismittel.
Tablet, ja.
Genau, ein Patent gegen Apple heran und sagte, Tablets und Smartphones, die hat es ja schon weit vor Apple gegeben, nämlich in Filmen, was allerdings das Gericht nicht beeindruckt hat, seltsamerweise. Also Fiktion und Wissenschaft gehen da schon Hand in Hand, ist sich auch Frank Schätzing sicher, weil er glaubt, Wissenschaftler und Science-Fiction-Autoren, das sind Zukunftsromantiker und das Potenzial der Kunst liegt eben dann tatsächlich doch darin, den Menschen die Angst zu nehmen vor dem, was kommt.
Grundsätzlich soll die Fiktion ja Interesse wecken an Zukunftsgestaltung, indem die einen sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall so haben und die anderen sagen, doch, das ist doch cool, so wollen wir das haben und beide aber daraus den Schluss ziehen, dass sie jetzt irgendwas unternehmen müssen, um ihrem Ziel nahe zu kommen. Das heißt, was die Fiktion letzten Endes tut, sie gibt Gestaltungsimpulse, sie weckt die Leute auf und sie sorgt dafür, dass überhaupt etwas unternommen wird.
Hat man denn auf der Medienwoche mal so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie die digitale Zukunft aussieht? Also gab es irgendwelche Projektionen, auch meinetwegen nur geistiger Art?
Ja, nur der Fahrstuhl ins Weltall, das war eine Projektion, aber sonst nicht wirklich. Und das liegt nicht nur daran, dass Zukunft ein großer leerer Raum ist, wie Schätzing meint, sondern er sagt auch, das Abstrahierungsvermögen seiner Zunft ist nämlich sehr gering. Also eine ferne Zukunft könne man sich kaum vorstellen, weshalb Science Fiction vor allem etwas über die Zeit und die Umstände aussage, in der sie entstanden ist. Ja, aber immerhin beide, sowohl Schätzing als auch Regisseur Tom Tückwer, kritisierten die Ängste, die in Bezug auf die Digitalisierung geschürt würden. Und Sie sagen, jede Technik bringt auch Gegenentwürfe hervor. Der Mensch ist robust. Und nehmen wir das Beispiel Fernsehen, um nicht wie vielfach befürchtet vor dem Gerät zu vereinsamen, hat man eben dann irgendwann das Public Viewing erfunden, so Tom Tykwer.
Wir wollen nicht vereinsamen. Und das Internet hat vielleicht irgendwelche Lockmittel, aber es wird uns nicht am Ende dazu bringen, uns nicht mehr zu begegnen. Daran glaube ich nicht.
Also ich würde mal sagen, es ist Entspannung angesagt, was die digitale Zukunft betrifft.
Dann können wir in Ruhe den Fahrstuhl in die Zukunft besteigen. Erstmal steuern wir auf den Service zu. Ganz konkret, ganz aktuell, ganz gegenwärtig. Vielen Dank, Vera Linz. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Es gibt über 300 Medienpreise. Sehr viele aus dem Bereich Fernsehen, Film und Print. Da ragt der Deutsche Radiopreis, der diese Woche zum dritten Mal vergeben wurde, schon deswegen heraus. Zugeschaltet jetzt Daniel Fiene, Preisverleihungsexperte, oft dabei, war für uns auch bei dieser Verleihung in Hamburg im Saal. Bevor wir deinen Bericht hören, Daniel, kleines Preisverleihungsquiz. Welche Fanfare ist dies hier?
Das war, also irgendwie, am Anfang wusste ich es gar nicht, aber dann so nach ein paar Takten dachte ich, von der Melodie oder von der Anmutung her, ich glaube, das war der Deutsche Fernsehpreis.
Ja, korrekt.
Ja, das ist, ich hab, weil mit dieser Umschwungmelodie, der da so drin ist, verbinde ich Langatmigkeit. Das passt sehr gut zum Deutschen Fernsehpreis.
Preis Nummer 2.
Da habe ich so eine Stimme dazu, so eine ganz tiefe Stimme. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz zum Preis XY.
Ja,
könnte es der Deutsche Comedy-Preis sein?
Nee, es ist der Zivis Medienpreis. Preis Nummer 3. Ja, ja. Preis Nummer 3.
Das, was neu ist heute Abend hier im aktuellen Sportstudio.
Auf der anderen Seite des East River an der Lower East Side.
Das Sehen, das Leben, beschreiben. Irgendwann, irgendwo. Bis dahin. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen.
Ja. Oh. Zu welchem Preis? Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zum, also mit den O-Tönen da drin dachte ich erst, es wäre so eine Art Jahresrückblick. Und ich glaube, ich habe keine Ahnung.
Ein bisschen hat man es erkannt, weil da waren so O-Töne am Anfang zu hören von Hans-Joachim Friedrichs. Demzufolge war es der Hans-Joachim Friedrichs-Preis.
Ach,
gehen wir gleich
so
weiter zum nächsten Preis.
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, das klingt so ein bisschen leichter, nach viel Applaus. Das könnte sowas sein wie der Bambi.
Das war der Filmpreis, der Deutsche Filmpreis, die Lola.
Ah, verstehe.
Ja, und jetzt last but not least.
Und da kam Barbara Schöneberger rein. Das ist der Deutsche Radiopreis.
Ja, also Kompliment. Also ich hätte das jetzt irgendwie wieder mit dem Zivis Medienpreis verbunden oder auch mit dem Deutschen Fernsehpreis. Aber in der Tat, das war der Deutsche Radiopreis. Hören wir ganz kurz in die Anmoderation hinein.
Ich tue zumindest was. Ich produziere Hörernachwuchs. Als man mir gesagt hat, Barbara, möchtest du nochmal den Deutschen Radiopreis moderieren? Da habe ich gesagt, zu Hause, lass uns was machen. Ich möchte einfach schwanger sein, wenn ich hier nächstes Jahr wieder auf der Bühne stehe, um ein Zeichen zu setzen, auch für die Zukunft. Ja, das ist doch toll. Ich mache immerhin was. Und außerdem ist es so, dass die Kritiken immer viel netter sind. Das ist das Tolle. Man ist raus aus der Bemessungsskala, optisch und inhaltlich. Einfach raus. Du hast ein paar Jahre Ruhe. Das finde ich toll. Davon werde ich profitieren. Vielen herzlichen Dank. Ich finde das sehr schön. Aber reden wir nicht über mich.
Und in der Tat, Barbara Schöneberger führte durch die Gala im Hamburger Hafen. Mehr als 60 Radiosender übertrugen ja das Gemeinschaftsprojekt von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern. In einigen dritten Programmen gab es auch eine Aufzeichnung zu sehen, so zum Beispiel auch beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Radio 1 ist in diesem Jahr leider leer ausgegangen, obwohl zweimal nominiert. Einmal war die Kollegin Anja Kaspari für die beste Moderation nominiert und die Radio 1 Radio Show für die beste Innovation. Also in diesem Jahr hat es leider nicht geklappt. geklappt, aber Daniel, du warst trotzdem sehr zufrieden mit der Veranstaltung?
Ja, es ist ja eigentlich so, dass die Medienpreisverleihungen echt schlimm sind. Also nicht nur, dass die Melodien sich immer ähneln, da könnte man ja nochmal einen separaten Preis für vergeben. Es haben ja immer die gleichen Mechanismen, die wir da entdecken. Zum Beispiel endlos lange Wartereien, zu viele Kategorien, langweilige Reden,
verwirrtes Publikum. Ja, nicht nur Reden, da sind ja auch teilweise Dankesreden. Da werden ja alle gegrüßt, die irgendwie mal nur die Tür geöffnet haben beim Radio in dem Fall.
Und alles ist ja auch immer so total überinszeniert. Also da wird ja sogar, also wirklich jedes Husten wird vorher geprobt und das wird dann sehr langweilig. Und all diese Sachen, irgendwie gab es das beim Deutschen Radiopreis in diesem Jahr nicht. Zumindest sind sie nicht aufgefallen. Und ich würde sagen, das war jetzt ja die dritte Auflage und der Deutsche Radiopreis ist angekommen. Das sehen auch meine Beobachterkollegen so. Ich habe zum Beispiel mit dem Radiojournalisten Sebastian Pertsch gesprochen. Der war nämlich auch für die Branchenwebseite radioszene.de da und hat von der Gala getwittert. Und die vorigen Male war er mit dabei. Ich habe ihn da gefragt, was sich seiner Meinung nach in diesem Jahr verändert hat.
Er hat sich insofern weiterentwickelt, dass er mehr Spontanität, glaube ich, gezeigt hat. Also gerade Barbara Schöneberger hat ja zum zweiten Mal bewiesen, dass es unglaublich schön sein kann, wenn man spontan auf Sachen reagiert hat. Gerade die Geschichten mit Robbie Williams waren fantastisch. Da gab es nichts Gescriptetes, es war spontan, es war herzlich, es war schön, es war lustig. Das kam unglaublich gut an beim Publikum.
Das muss ich auch sagen. Also das Authentische, Spontane, aber auch das Würdevolle kam gut an und wurde von der Moderatorin Barbara Schöneberger echt gut verpackt. Sie wusste sehr gut auch die ganzen Stargäste Robbie Williams, die Pet Shop Boys, Udo Lindenberg und Altbundespräsident Richard von Weizsäcker zu integrieren. Damit sie sich jetzt den Rahmen besser vorstellen können, habe ich hinterher den Kommentator schlechthin gebeten, mich da ein bisschen zu unterstützen. Peter Urban, den wir ja schon seit Jahren vom Eurovision Song Contest kennen, hat auch sofort mitgemacht.
Wir sitzen jetzt ja hier und haben den Blick noch auf die Bühne, das heißt, die Erinnerungen sind ja auch noch frisch. Und jetzt für den Radio 1 Medienmagazin-Zuhörer, wir kennen Sie natürlich auch als Eurovision Song Contest-Kommentator. Wie würden Sie jetzt die Szenerie sozusagen beschreiben, für alle, die das nicht sehen können?
Also hier sind leere Tische, schöne Stühle. Aber vorhin, als es voll war, ich saß leider hinter einer Säule, konnte nicht so gut gucken, aber es gibt ja Bildschirme. Vorne die lustige Runde mit Udo, der auch noch seine Zigarre rauchte. Das fand ich sehr komisch. Es war sehr schön zu sehen, wie alle entspannt, aber auch nicht gelangweilt zuschauten. In den vergangenen 2 Jahren, da war die Veranstaltung viel länger. Und da war es dann schon, gingst du auf den Knochen am Ende. Insofern fand ich es also eine ganz amüsante Sache. Man konnte über Barbara Schöneberger herrlich lachen. Also die das richtig klasse gemacht hat, im letzten Jahr auch schon. Und natürlich sehr viel Mütterlichkeit war unterwegs. Viel schwangere Frauen, die sich auf den Bauch küssten. Aber mein Gott, das ist ja auch menschlich. Insofern, diese menschliche Komponente hat mir sehr viel Spaß gemacht in diesem Fall. Sonst sieht es hier aus wie bei einem großen Hochzeitsbankett in einem großen Hotel. Es riecht nach Gewürzen, weil dies war früher ein Gewürzschuppen. Und wenn es warm wird, und es wurde sehr warm, dann kommen die alten Gerüche raus. Das ist jedes Mal genauso. Guck, jetzt ist es abgekühlt, jetzt riecht es nicht mehr. Aber vorher, als der Saal voll war, war das hier, roch es nach Pfeffer oder was immer das war. Ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls, das macht das immer ganz hübsch hier. Außerdem, wenn ich aus dem Haus hier gehe und auf die Kulisse über die Elbe rüber der Stadt sehe, und das finde ich also, selbst einen verliebten Hamburger, der seit 30 Jahren hier wohnt, haut das immer noch um. Ich finde das geil. Das habt ihr in Berlin nämlich nicht.
Ja, da lacht er. Du siehst, nach der Preisverleihung war die Stimmung gut.
Die Gästeliste war wirklich beeindruckend. Die bekannten Namen waren, aber ich kann mich irren, alles keine Radioleute. Sind da nicht die Preisträger dann doch etwas in den Hintergrund gerückt, auch weil ja nur eine Minute Dankesrede da war?
Ja, das ist auch irgendwie so nach wie vor ein Problem beim Radiopreis. Schon allein das Radio zu bebildern ist ja schon schwierig. Und nationale Helden, die gibt's ja in der Radiobranche kaum. Da war man schon manchmal ein bisschen froh, wenn man überhaupt irgendjemand vom Nachbartisch kannte. Während das beim Deutschen Fernsehpreis ja ganz anders ist. Da sieht man, schwenkt man einmal durch den Saal nur bekannte Gesichter. Aber vielleicht muss man den Radiopreis auch nicht als so eine Veranstaltung sehen, wo man dann hinterher sagt so, hey, der Hallo Wach Jörg hat heute gewonnen oder der Daniel am Nachmittag. So wie wir das vielleicht für den Oscars oder von einem Fernsehpreis kennen. Ich sehe das eher als so einen Werbespot oder einen Image-Trailer fürs Radio an. Also man klopft sich gegenseitig auf die Schulter und zeigt, dass auch hier qualitativ hochwertige Arbeit geleistet wird, denn immerhin wählt ja auch eine vom Grimme-Institut instituierte Jury die Preisträger aus. Und zum Glück gibt es ja die Köpfe, die heute alle kennen, die ihre Wurzeln beim Radio hatten. Einer davon ist Johannes Bekerner, er war dann auch da und den habe ich dann am Abend mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
Sie haben das Radio ja verlassen. An so einem Abend bedauern Sie es? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich war schon sehr gerne beim Radio. Im Übrigen war es meine Berufsanfangszeit und meine Grundausbildung. Also insofern bin ich dem Radio sehr dankbar.
Welche Erinnerungen sind denn da wieder hochgekommen aus der alten Radiozeit?
Na, ich komme vom Sender Freies Berlin, den es ja seit einiger Zeit nicht mehr gibt, der im RBB aufgegangen ist. Und das sind für mich schönste Erinnerungen, inhaltlich, fachlich, technisch, aber am meisten menschlich persönlich an die Kolleginnen und Kollegen von damals.
Er findet die regionale Färbung beim Radio also gut. Die hat aber auch Nachteile, sagte mir zumindest Frank Elsner. Der ist natürlich auch ein Radio-Urgestein, bevor er Wetten, dass erfand. An seine Radiozeit bei Radio Luxemburg denkt er gerne zurück.
Ja, damals war er einfach nur der Frank. So hießen die einfach, nur mit Vornamen.
Wir waren damals ein nationales Medium. Das heißt, man konnte uns überall hören. Nicht besonders gut, mit vielen Störungen auf Kurz- und Mittelwelle. Aber wir hatten 15,5 Millionen Hörer in Deutschland. Und das ist halt nie wieder erreicht worden. Das Radio ist heute regional, lokal und die Nationwide Programs, wie wir sie früher angeboten haben, die sind halt selten geworden. Das finde ich ein bisschen traurig.
Ich wollte gerade sagen, gerade bei so einer Preisverleihung, beim Deutschen Fernsehpreis, kennt man alle, die da beteiligt sind. Und hier ist man ja schon froh, wenn der eine Tisch den nächsten kennt. Ist das, müsste man das nochmal irgendwie ändern?
Das kann man nicht ändern, weil sie müssten dann mehr Interesse haben für die Region. Und ein Baden-Württemberger, den lässt das höchstwahrscheinlich kalt, was in Schleswig-Holstein los ist. Und ein Berliner will nicht wissen, was der Münchner macht. Das ist so, das Radio hat sich zum Lokalen und Regionalen entwickelt. Und die großen nationalen Sender, vielleicht schafft es nochmal einen Klassiksender. Ja.
Ja, und wo wir schon bei den Schwächen des Deutschen Radiopreises sind, es ist natürlich so eine Herausforderung, so eine Gala fürs Fernsehen spannend zu machen. Und damit das dann im Radio auch gut klang, haben zwischendrin Sosanka Bersin von Big FM und Andreas Kuhlage von Enjoy, also der jungen Welle des NDR, kommentiert. Die saßen so im Glaskasten auf der Bühne und wenn die beiden mal raus durften, hat sich die Sosanka Bersin jedes Mal um Kopf und Kragen geredet, wie so jemand, der endlich mal mit den Großen spielen durfte. Das hat irgendwie keinen guten Eindruck gemacht.
Ja, das hat sich auch übers Radio und übers Fernsehen genauso vermittelt. Aber lass uns doch nochmal über die Gewinner reden. Wer hat dich am meisten beeindruckt?
Also es gab ja insgesamt 10 Jurykategorien und 2 Sonderpreise des Beirats. Je 5 haben öffentlich-rechtlich und private Sender gewonnen. Der Sonderpreis Lebenswerk Musik ging an Udo Lindenberg. Total lustig, total unterhaltsam. Und der Sonderpreis Lebenswerk Moderation, der ging auch hier nach Berlin und zwar an Arno Müller von 104.6 RTL. Wirklich beeindruckt hat mich aber die Kategorie Beste Innovation. Ausgezeichnet worden sind da Christian Bollert und Markus Engert von Detektor FM. Und zwar für ihre Social Radio Sendung zu Republika mit der Crowd Radio App. Und ich finde das ein tolles Signal, dass das hier vom Deutschen Radiopreis ausgeht. Denn es ist das erste Mal, dass ein reines Online-Radio ausgezeichnet worden ist. Und ich habe hinterher die beiden Preisträger Christian Bollert und Markus Engert getroffen, die übrigens den Preis von Robbie Williams überreicht bekommen haben. Und wenn ich schon mal die beiden prämierten Innovatoren des deutschen Radios vor mir hatte, wollte ich natürlich von ihnen wissen, wo sie sich in der deutschen Radiolandschaft denn mehr Innovation wünschen.
Allgemein in den Wald der Radiomenschen hineingeschrien, hört auf, Angst vorm Internet zu haben. Habt keine Angst vorm Netz. Das macht uns nichts kaputt. Das nimmt niemandem irgendetwas weg. Wir können das Netz bedienen und bespielen und bestücken, ohne dass uns irgendwelche anderen Dinge sofort einbrechen. Das ist grober Unfug. Dort herrscht sehr viel Wissen, dort herrscht sehr viel soziale Effekte, dort gibt es sehr viele Möglichkeiten, direkt mit dem Hörer oder Nutzer in Kontakt zu kommen, was du überhaupt nie erreichen kannst, wenn du im Funkhaus sitzt und vor dich hinsendest. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, reden wir über Antennen, wir haben keine Antennen, die uns spüren lassen, wie unsere Hörer oder Nutzer überhaupt ticken. Und das bietet uns das Netz. Das heißt, wer auch immer irgendwie Radio macht oder Medien macht, der soll sich gefälligst damit beschäftigen und ein bisschen Mut haben und mal 3 Mark in die Hand nehmen und dort was entwickeln.
Wir sind im Jahr 2012, dass ihr das überhaupt noch sagen müsst.
Ja, aber man muss es immer noch sagen, es gilt immer noch so ein bisschen das Netz als
dieses komische Ding, was da ist, ob das was wird, man weiß es nicht, ob man da Geld verdienen kann, man weiß es nicht. Das ist doch alles ziemlich gewagt. Man sollte lieber im UKW bleiben, vielleicht noch im DAB+, aber bloß nicht ins Netz. Und wir stehen natürlich für einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen, das Netz ist das Trägermedium der Zukunft. Und in 10 Jahren wird niemand mehr über andere Übertragungswege reden. Das Radio wird übers Netz transportiert werden in Zukunft. Und da muss Radio sich weiterentwickeln, sonst, glaube ich, sterben viele Sender aus. Das ist ganz klar der Trend, den ich sehe.
Habt keine Angst vor dem Internet. Ist also eine gute Aussage für die Radiosender, die vom Deutschen Radiopreis mit der Detektor FM-Auszeichnung irgendwie in doppelter Hinsicht ausgeht. Mein Fazit zum Radiopreis. Also die Kanten der ersten beiden Auflagen sind irgendwie ausgemerzt worden und selbst ein so anspruchsvolles Publikum bekam da auch einen kurzweiligen Abend präsentiert. Jetzt darf in Zukunft der Deutsche Radiopreis aber nicht perfekt werden, damit die Veranstaltung so unbeschwert bleibt, aber die Message rüberkommt, Radio ist auch 2012 ein echt tolles Medium.
Das aber ruhig perfekt sein darf, natürlich, zum Beispiel jetzt in der für mich besten musikalischen Darbietung des Abends des 3. Deutschen Radiopreises. Er wird gleich selbst angesagt. Vielen Dank, Daniel Fiene. Das komplette Interview mit den Detektor FM-Gründern gibt es dann im Podcast. Aber hier erstmal der für mich perfekteste Titel der Veranstaltung. Nein, nicht Robbie Williams, sondern...
Meine Damen und Herren, hier ist für Sie der absolute Superstar. Gespielt hat er gerade bei der Olympischen Spiele Abschlussfeier. Heute auf unserer Bühne Ed Sheeran mit I don't, you don't, you need me, I don't need you. Who needs who?
You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you.
Für ausgespielte Musik sollten Sie dann doch die Live-Sendung hören, jeden Samstag 18 bis 19 Uhr auf Radio 1. Dies ist bereits der Podcast und ich hatte es angekündigt, die Langfassung des Interviews mit Detektor FM dann an dieser Stelle. Zuvor jedoch Barbara Schöneberger im Gespräch mit Robbie Williams, der ja der Laudator für Detektor FM war.
Die Olympia-Abschlussfeier, die hat er abgesagt, unser erster Laudator. Aber zum Deutschen Radiopreis hat er gesagt, da komme ich gerne. Und ich find's gut. Meine Damen und Herren, hier ist Robbie Williams!
Andreas, jetzt schon in Ohnmacht zu fallen, das wäre ein bisschen ungünstig so zu Anfang, oder?
Und er ist tatsächlich. Er trägt eine graue Weste, einen weißen Rollkragenpullover. Er schäkert ein bisschen mit Barbara Schöneberg. Küsst ihren Bauch links und rechts.
Come to Mama.
How are you doing?
I'm fine.
Hello everybody.
Die Milch schießt ein. Robbie. I'm happy you noticed that I'm not fat, I'm pregnant.
Well, I didn't want to presume. I just like kissing ladies in their stomach anyway.
It's perfect.
It's something that I do.
I have to ask you, where have you been all these years? I waited so long.
Where have I been all these years? I've been making babies, making albums. Yeah, that's what I've been doing, babies and albums.
But I have to really ask you, honestly, why are you here tonight? It's all about
beg,
radio.
Yeah, to beg the nice people of radio to play my record again. You've supported me through... Thank you. You've supported me through a lot of crap records. And now I've got a good one. So it's nice to be here.
When can we listen to it?
I think the single is going to be released next week.
War.
And it's called Candy. And then the album's coming out November the 5th.
Perfect. So a lot of things are coming out next week. Probably.
Yes. Yeah.
Yes.
The wife could give birth whilst I'm talking to you right now.
Oh, really?
Yeah.
So we appreciate your coming.
It's an absolute pleasure because she's moaning an awful lot right now. So it's just nice to be here.
Yes, it's great just to leave the house for a few hours.
Absolutely.
Do you remember the first time you heard your music on radio?
Yes, but I was in Take That. And it was a song called Once You've Tasted Love, and it wasn't a hit.
No, it wasn't.
No,
I don't know it.
It wasn't, but it was on the radio, and I did a rap in the middle. But because I was so young, my voice was so high, I sounded like a girl. So they turned a knob and made me a very big black man. So the first time I heard my voice on radio was nice, but confusing.
What's your favorite song amongst all of your songs?
Amongst all of mine?
Yes.
I don't really have a favorite. I have a lot of affection for Angels because it's given me a career. So I would say, yeah, Angels. Yeah.
Really?
Yeah.
Yeah. I love the Road to Mandalay. It's one of my favorites.
Thank you.
Tell me, do you listen to your own music or does it make you nervous?
I listen to my own music all the time. I'm incredibly narcissistic.
No.
Yes.
Really?
Oh, yes.
And then you dance?
No. I grab whoever's outside to come and listen to this.
Okay.
Like the gardener, the mailman, anybody, come sit down, listen to this, tell me what you think.
Okay.
Yeah, all the time. Is somebody smoking a cigar in here?
Yes.
I think that's fantastic.
It's a lot of old men, so they always smoke cigars.
Are people allowed to do that here?
No, not really. But it's the bosses, you know.
Oh,
it's
the boss
all
men.
The entscheider of the radio scene, so they're allowed to do
lovely.
Anything.
Yes. It smells lovely.
We can arrange that somebody with cigars sits right next to you.
Yes,
think
please.
It's Udo.
It is Udo.
It is Udo, yes.
The coolest man in the room. Yes. Look at that. Rock and roll. Keeping it real in 2012, I like that.
Nur Udo und Helmut Schmidt dürfen das überhaupt noch. So, you have to work now.
I do, right?
You brought something?
Yeah.
So please go to
a podium.
It's a special working position, okay? I stay here, close to you.
Okay. Do you want me to read this now?
Yes, I want you.
Okay. This makes no sense in English, so there's no chance you'll understand it in German. Good luck. A grimmer jury would like to announce... The intelligently guided program proves impressively how systematic interaction can lead to a fully fledged and highly vivid radio broadcast. A milestone in radio. No, I haven't got a clue what that means either. And do I announce the winner? Oh, there's going to be a thing. Okay.
Beste Innovation. Nominiert sind... 98.8 KISS FM. Moritz Nohlen und Sebastian Vogt. KISS FM Talk Roulette. RBB. Alina Faltermeier und Britta Steffenhagen. Radio 1 Radioshow. Detektor FM. Christian Bollert und Markus Engert. Crowd Radio.
Das waren die drei Nominierten. Ich glaube, das, was Robbie gerade vorgelesen hat, war bereits die grimme Begründung für den Gewinner. Aber ich würde mal sagen, so wie ich es verstanden habe, die passt eigentlich auf alle drei. So, now we want to know who's the winner.
And the winner is Detektor FM, Christian Boller and Markus Engert.
Und Applaus für die Leipziger. Ein Online-Radio gewinnt Detektor FM. Das Besondere, die Hörer können über ihre Smartphones die Sendung mitgestalten. Und jetzt erklimmen sie gerade die Bühne, die zwei Jungs.
Die interaktive Radiosendung im Netz.
Wir haben in dieser Woche erstmals unsere neue App getestet und all das, was Sie in den kommenden 3 Stunden hören, ist damit aufgenommen worden. Denn die App ermöglicht es nicht nur Reportern, sondern eben auch unseren Hörern, Teil des Programms zu werden.
Ist Sascha Lobo tatsächlich so ein bisschen der Clown der Internetgemeinde?
Ja, das könnte man leicht denken und ich meine, ich mache es den Leuten auch besonders einfach.
Ich hätte jetzt gerne mal an dich die Frage, wie siehst du eigentlich Crowdfunding?
An dieser Stelle gleich schon mal auch der Dank an die 2 aktivsten Nutzerinnen, muss man sagen.
Boys, congratulations. Here's your award and long may it continue.
Thank you very much.
Thank you.
Pleasure.
Ja, Wahnsinn.
Oh, yeah, you might as well stand behind here. Ja, aus
Kann man
hier.
Das hören?
Eins geht.
Vielleicht hier. Wahnsinn, wir sind überwältigt. Möchten Danke sagen, vor allen Dingen den Hörern von Detektor FM, allen Unterstützern.
Allen, die bei uns mitarbeiten, an allererster Stelle. Wir möchten Danke sagen, Frischer, die App entwickelt haben, mit der man Radio machen kann, ohne dass man in dem Studio sitzt. Es ist großartig und fantastisch. Und wir möchten der Jury danken, weil hier ein Produkt auszuzeichnen, das im Netz passiert, ist nun wahrlich nicht selbstverständlich in der Radiowelt. Wir hatten absolut keine Ahnung und uns ist anders. Also wir sind unfassbar stolz und froh. Also vielen Dank.
Danke.
Detektor FM gewinnt. Gratulation. And Robbie,
see you later.
See you later, darling. God bless. Thank you, guys. Yeah, guys.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch alles fragen soll. Seid ihr aufgeregt? Könnt ihr euer Glück fassen? Wie war es neben Robbie Williams? Wie war Barbara Schöneberger? Wie hoch ist euer Puls? Wie viele Leute haben euch schon gratuliert? Was ist euch als erstes durch den Kopf gegangen? Das klären wir jetzt alles in den nächsten 2 Stunden jetzt hier.
Oder soll erst ich alles auf einmal antworten gleich?
Ich sag erstmal herzlichen Glückwunsch an Detektor FM für den Deutschen Radiopreis Innovation.
Tausend Dank.
Dankeschön. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Was war der Moment, als dann ihr wusstet, wir haben gewonnen? Was ist dann dir durch den Kopf gegangen?
Es war wirklich unglaublich. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Wir waren völlig verdattert. Wir sind hierher gefahren und dachten, ja, super, die Nominierung ist schon Gold wert. Es war ein Stück in der Süddeutschen Zeitung über uns. Besser kann es gar nicht werden. Und dann werden wir auf einmal aufgerufen. Also wir haben uns angeguckt, wir waren völlig baff. Das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn und es bestätigt unsere tägliche Arbeit bei Detektor, das Team, wir sind überglücklich, wirklich.
Das Ganze ist, finde ich, ja auch ein Signal, dass der Deutsche Radiopreis, das Radio auch bedeutet, das kann ein ausschließlich digitales Produkt sein. Wie bestärkt euch das jetzt in der Arbeit?
Ja, das ist absolutes, das macht einem das Rückgrat ganz, ganz stark und ganz, ganz groß und lässt einen sehr sicher in die Zukunft schauen, die ja für uns nicht so sicher ist wie für andere. Wir machen das jetzt fast 3 Jahre und in den 3 Jahren haben wir sehr viel öfter gehört, das kann eigentlich nichts werden, als dass wir gehört haben, ja Leute, das wird echt eine gute Nummer. Und jetzt hier zu stehen, wir haben gerade so kratzen an unserem Break-Even, wir sind jetzt hier bei den besten Radiomachern Deutschlands und haben auch so ein Ding in der Hand und haben das vor 2 Stunden noch nicht ansatzweise ahnen können, wirklich gar nicht. Das ist wirklich, wirklich unfassbar. Also ist auch noch nicht so richtig drin im Kopf, muss ich zugeben.
Der Preis ist euch übergeben worden von Robbie Williams. Robbie Williams, der ist für mich wirklich ein Inbegriff des Popradios. Jetzt mag man davon denken, mal so das typische Popradio, wenig Inhalt und alles doch immer der gleiche Einheitsbrei, davon grenzt ihr euch ja bewusst ab. Ist das nicht auch so eine kleine Ironie, dass ausgerechnet Robbie Williams euch den Preis bekommt, wo andere Kollegen bestimmt noch neidischer waren?
Das ist wirklich ein bisschen witzig, weil es gab vorher diese Statistik, dass er der meistgespielte Künstler der letzten Jahre im deutschen Radio ist. Ich glaube, wir haben ihn noch nie gespielt. Aber er ist natürlich ein Popstar und es ist auch für uns natürlich cool, dass irgendwie der größte Popstar des Abends, der größte Plattenverkäufer des Abends, dem kleinsten Radiosender, dem Internetradio, den Preis übergibt und sagt, hey, ihr seid coole Jungs. Das freut auch uns, ganz klar.
Jetzt wird hier schon langsam die Krawatte gelockert. Aber ihr seid ausgezeichnet worden für die Innovation, auch gerade eure Crowdsourcing-App. Werdet ihr das jetzt noch bis ins Exzessive einsetzen oder wie motiviert euch das jetzt, dass ihr genau dafür ausgezeichnet worden seid?
Wir haben schon eine Weile vor, das ins regelmäßige Programm zu überführen und irgendwie einzutakten in den Ablauf, den die Redaktion nun mal so fährt. Ganz so einfach ist es nicht, weil es wirklich eine ganz neue Form von Radio machen ist. Wir haben vor, das im Herbst irgendwie zu starten, dass es die Crowd Radio App richtig eingetaktet wird in unser tägliches Programm quasi. Wie genau, wissen wir selbst noch nicht so richtig, verraten wir auch noch nicht. Da gibt es noch so 2, 3 Ideen, vielleicht Überraschungen und so. Aber wir fühlen uns sehr bestätigt in dem Weg, zu sagen, neue Formen von Radio ausprobieren und einfach mal gucken, wo wir gemeinsam mit denen, die es machen und hören, hinkommen. Das machen wir jetzt mit sehr viel größerer Sicherheit, als wir vorher eh schon hatten.
Ja, und was ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist auch nochmal der Agentur Frischer zu danken aus Erfurt, die wirklich im Frühjahr dieses Jahres zu uns gekommen ist und gesagt hat, Leute, ihr macht ein cooles Online-Radio, ihr macht ein super Programm und wir haben eine Idee, wie wir es noch um eine Stufe erweitern können, um eine interaktive Stufe mit den Nutzern, mit den Hörern. Und diese App, die die gebaut haben, ist der absolute Wahnsinn und die macht es überhaupt erst möglich. Und die haben auch die Idee gehabt zu dieser Sendung, zur Republika und ohne die wären wir auch heute nicht ausgezeichnet worden. Deswegen ganz großer Dank auch an die.
Aber wenn ich jetzt sozusagen die größten Innovatoren im Radio schon vor uns habe, wo wünscht ihr euch mehr Innovation im Radio? Vielleicht auch so im Allgemeinen gesprochen, denn ich glaube, die Zuhörerbeteiligung, das ist halt wahrscheinlich nur ein Baustein. Ihr habt da bestimmt auch andere Felder, wo ihr sagt, oh, da müsste man nochmal anpacken.
Also ich ganz grundsätzlich allgemein in den Wald der Radiomenschen hineingeschrien, hört auf, Angst vorm Internet zu haben. Habt keine Angst vorm Netz. Das macht uns nichts kaputt. Das nimmt niemandem irgendetwas weg. Wir können das Netz bedienen und bespielen und bestücken, ohne dass uns irgendwelche anderen Dinge sofort einbrechen. Das ist grober Unfug. Dort herrscht sehr viel Wissen, dort herrscht sehr viel soziale Effekte, dort gibt es sehr viele Möglichkeiten, direkt mit dem Hörer oder Nutzer in Kontakt zu kommen, was du überhaupt nie erreichen kannst, wenn du im Funkhaus sitzt und vor dich hinsendest. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, reden wir über Antennen. Wir haben keine Antennen, die uns spüren lassen, wie unsere Hörer oder Nutzer überhaupt ticken. Und das bietet uns das Netz. Das heißt, wer auch immer irgendwie Radio macht oder Medien macht, der soll sich gefälligst damit beschäftigen und ein bisschen Mut haben und mal 3 Mark in die Hand nehmen und dort was entwickeln.
Wir sind im Jahr 2012, dass ihr das überhaupt noch sagen müsst.
Ja, aber man muss es immer noch sagen, es gilt immer noch so ein bisschen das Netz als dieses komische Ding, was da ist, ob das was wird, man weiß es nicht, ob man da Geld verdienen kann, man weiß es nicht. Es ist auch alles ziemlich gewagt, man sollte lieber im UKW bleiben, vielleicht noch im DAB+, aber bloß nicht ins Netz. Und wir stehen natürlich für einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen, das Netz ist das Trägermedium der Zukunft und in 10 Jahren wird niemand mehr über andere Übertragungswege reden. Das Radio wird übers Netz transportiert werden in Zukunft. Und da muss Radio sich weiterentwickeln, sonst, glaube ich, sterben viele Sender aus. Das ist ganz klar der Trend, den ich sehe.
Ich würde sagen, jetzt, um euch jetzt hier noch ein bisschen zu feiern, belassen wir es mit den ernsten Worten. Und jetzt muss ich natürlich noch die Frage stellen, A, wo kommt der Preis hin? Und B, bei Twitter wurde es auch gefragt, wer war aufregender am Tisch? Als Barbara Schöneberger neben euch saß oder dann doch Robbie Williams?
Aufregend waren die beide nicht. Die sind sehr natürlich gewesen und ach, eigentlich ganz sympathisch. Das Problem war, dass wir in dem Moment noch total out of space waren und das nicht so richtig realisieren konnten.
Ach so, neben euch am Tisch saßen übrigens Robbie Williams und Barbara Schöneberger.
Ja,
ich sag's euch nochmal Bescheid.
Also, ja, die waren beide aufregend.
Sehr freundlich, aber...
Für mich persönlich war Robbie Williams vielleicht noch einen kleinen Tick aufregender, weil er natürlich der große Popstar ist. Barbara Schöneberger, sehr sympathisch, hat super durch den Abend geführt, aber Robbie war dann doch nochmal eine Nummer cooler.
Und wo kommt der Preis hin?
Ins Büro. Morgen bringe ich ihn persönlich zurück ins Büro und er steht wahrscheinlich ab morgen Nachmittag im Studio bei uns bei Detektor FM in Leipzig.